Ja, auf los geht's los. Herzlich willkommen zur neuen Episode von der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung und haftender Beschränkung oder so ähnlich.
Die Dritten haften besser, oder wie ging die Zahnhaftcreme-Werbung früher?
Oder vielleicht auch nur das Geschmarri vom Werten. Julian haftet ein bisschen länger. Christoph, einen wunderschönen guten Abend.
Meinst du, es bleibt haften im Äther und in den Gehörgängen? Julian, ich grüße dich.
Das ist wieder eine wahre Freude, dass wir wieder aufnehmen gemeinsam und lauter schöne Themen uns wieder zurechtgelegt haben für unsere werten Hörerinnen und Hörer.
Lauter schöne Themen. Ich glaube, heute haben wir ein Novum. Heute, glaube ich, lösen wir mal relativ zeitnah das Versprechen eines Specials ein. Etwas historischen Hintergrund und ich kann es selbst kaum fassen.
Ich wollte gerade sagen, aber das brauchen wir auch, ne? Also wir sind ja die Meister der angekündigten Sonderfolgen und dann nicht einlösen. Aber jetzt break the frame, jetzt machen wir auch wieder was anderes und lösen halt einmal direkt ein. Also ich bin immer wieder begeistert von uns selber.
Immer wieder für Überraschungen gut. Auch wenn wir unseren Motto, sag ich mal, der zum Scheitern verurteilten Weltideen und der zum, na, ja, hilf mir aus,
Moralisch
moralisch
fragwürdige.
fragwürdige Geschäftsidee. Ich
Wie
sehe schon, ich
konntest
bin
du
zu
das nur
heiß.
vergessen,
Ja, ich bin zu
Christoph?
heiß.
Ja, also
Treu bleiben.
gut, dass du es gesagt hast, für unsere Hörerinnen und Hörer, die das erste Mal einschalten. Sonderfolge heißt natürlich trotzdem, dass wir uns dem moralisch fragwürdigen und den zum Scheitern verurteilten Weltideen zuwenden wollen und das Aberwitzige, das sehr Skurrile, das Alberne aus der Wirtschaftswelt uns anschauen wollen und vielleicht auch etwas erfahrbar, nachspürbar oder vielleicht auch einfach nur aufregbar machen wollen. Und ja, danke, dass ihr uns wieder zuhört.
Ja, heute historisch wird es ein Großteil um die Treuhandgesellschaft und die Privatisierung nach dem Fall der Mauer gehen. Eine, wie ich ankündigen möchte, zum Scheitern verurteilte Weltidee.
Die Privatisierung und die Treuhand oder meinst du den Fall der Mauer?
Ach so, die Privatisierung unter Treuhand.
Ja, also das war natürlich misleading und das darf ich natürlich meinen Rechtsbeistand und offiziellen Anwalt unseres Podcasts nicht
Danke dir.
fragen. Und wenn ich
Danke
einen
dir.
Christoph aufs Glatteis führe, dann höre ich selber der Katz. Aber vielleicht einfach nur, um klarzustellen, dass hier keine Animositäten geschürt werden, sondern wir natürlich der Podcast für alle sind.
Absolut. Aber ein paar moralisch fragwürdige Geschäftsideen kommen da in der Zwischenzeit auch vor. Aber bevor wir da einsteigen, machen wir doch noch mal einen kurzen Abriss über Aktuelles und Skurriles, was mir so seit der letzten Folge durch die Finger gekommen ist. Nummer eins, betreffend den Kunstmarkt, auch eine lang angekündigte Special, den wir mal frönen wollen, ja, uns mit dem Kunstmarkt und vielleicht auch mit Kunstfälschungen und so zu beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Es gab in Südafrika ein malendes Schwein, so genannt Picasso, also wie Picasso nur als Pic.
Ich hatte es gelesen, also tatsächlich die aktuelle Schlagzeile gelesen, auf die du wahrscheinlich hinaus willst.
Ja.
Und ich könnte sein, dass der Marktwert ab jetzt nochmal deutlich steigt, meinst du?
Definitiv, posthum steigen ja normalerweise die Werte von den Künstlern. Also das auf jeden Fall jetzt ein gutes Investment der PMBH, Kunstmarkt-Investment-Tipp des Tages in Bilder von Picasso. Nicht zu verwechseln mit Picasso, also wirklich Picasso und auch nicht zu verwechseln mit Pikachu zu investieren. Ich glaube, da können wir große Renditen vorhersagen.
Ist auch schön. Ich konnte mir bis gerade eben nicht die Situation vorstellen, wo man Picasso, Pikachu und Picasso in einen Satz packt. Aber Christoph, du hast es geschafft. Ich bitte. Ich schlag dich direkt für den nächsten Grimme-Preis vor. Es ist großartig.
Sonderpreis für
Ich habe
Alliterationen.
Ja, also,
aus dem
Gott, oh Gott,
Kulturkreisen.
Es geht gut los, es verspricht viel. Vielleicht nur ganz kurz, Christoph, ich habe wirklich nur die Überschrift und das Bild gesehen und ich hatte, also Picasso war mir vorher tatsächlich kein Begriff, aber das war jetzt halt ein Bild von einem dicken Schwein, das halt einen Pinsel so im Maul hat und was gemalt hat, also das war dann auch recht selbsterklärend.
Das trifft auch manche Künstler zu.
Ist das arme Schwein an Krankheit oder an Altersschwäche oder tatsächlich am Hunger vom Besitzer von uns
gegangen? Nee, tatsächlich an Krankheit. Ich habe nicht mehr im Kopf, was es war, aber es war irgendeine Krankheit und ich habe keine Ahnung, wie alt Schweine werden, aber es war schon relativ alt. Keine Informationen waren dem Artikel zu entnehmen, wie der Leichenschmaus aussehen wird.
Gut, also makaber geht's auch schon wieder zu hier
Was denn?
Stell dir mal vor, du hast ein mahlendes Schwein, bist dann aber am Sonntag so hungrig auf Schweinsbraten oder nur, ich komme ja aus Franken, da gibt's das Schäufele, ja, dass du dann ein mahlendes Schwein verzehrst, ja, weil dann die Kunst doch nicht so cool ist und im Nachgang werden dann die Kunstwerke voll teuer und du hast dein Schwein irgendwie aufgefressen. Ach naja. Entschuldigung, jetzt ist schlecht.
Das klingt ein bisschen so nach einem Obelix-Comic.
Ja, bei mir springen schon wieder die Synapsen. Ja.
Ich habe mir aber mal die Bilder angeschaut, durchaus meinem Geschmack ansprechend. Sehr abstrakt, sehr farbenfroh. Also würde ich mir in die Wohnung hängen.
Okay. Saugut im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann nochmal was, ein Kandidat für unseren Despoten-Outplacement, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob da nicht vielleicht der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Erdogan hat angekündigt, dass die anstehende Wahl, und da geht es nicht, glaube ich, um seine eigene, sondern da geht es, glaube ich, um Kommunalwahlen, seine letzte sein wird. Und überall waren die Jubelschreie groß, sage ich mal, im oppositionellen Lager oder auch in westlichen Medien zu sagen, deuten es als seinen Rückzug aus der Politik. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, weil er hat ja nur gesagt, dass es seine letzten Wahlen sein werden, aber das... Ich würde ihn jetzt ja nicht unbedingt als lupenreinen Demokraten bezeichnen. Das gibt doch noch ein anderes Szenario.
Also ich wollte auch gerade sagen, da bemitleide ich die Menschen, die sich da gefreut haben, ob ihrer Fantasielosigkeit. Die Subbotschaft, die ich daraus gelesen habe, war genau die, es sind auch eure letzten Wahlen.
Könnte man drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Aber ja. Ich sehe schon, wir haben da dieselben Assoziationen.
Also tatsächlich, ich bin vielleicht an der Stelle eine Podcast-Empfehlung, ist ein bisschen weit hergeholt, aber die es wieder geschafft hat, mein Menschenbild noch ein bisschen weiter ins Negative zu rücken und mein Weltschmerz und die Verzweiflung an uns und der Welt voranzutreiben. Dennoch eine Podcast-Empfehlung, Dark Matters. Das ist ein ARD-Podcast. Da geht es um das Wirken und Arbeiten der Geheimdienste, also sowohl in Deutschland als auch international. Und da habe ich auch schon einige Anknüpfungspunkte für unser Despoten-Outplacement gehört. Werde ich mir nochmal ein bisschen zurechtlegen müssen. Aber gerade wenn man eben sagt, Umsturzversuche, Wahlen werden nicht mehr durchgeführt, da gibt es also durchaus jetzt weniger von den deutschen Geheimdiensten, aber von den internationalen Geheimdiensten das ein oder andere, den Fall, den man sich durchaus mal zu Gemüte führen kann.
Alright. Ja, danke für den Podcast-Tipp. Werde ich mir zu Gemüte führen. Ja, wunderbar.
Julian, hast du denn noch mitgebracht?
Ich hab noch eine Sache mitgebracht, so ein Gedanke, den ich am Wochenende hatte, als ich so einen Artikel über, sag ich mal, den Niedergang der deutschen Industrie und die negativen Zukunftsszenarien, vor allem der Automobilindustrie, gemacht habe. Und da ist ja dann immer die Rede davon, naja, dass jetzt zum Beispiel große Automobilzulieferer wie Bosch-Stellen abbauen, nicht mehr weiter besetzen, unter anderem, weil der Verbrennungsmotor zukünftig nicht mehr so gefragt sein wird oder vielleicht auch ein Auslaufmodell generell ist und dadurch Verbrennungsingenieure ausgestellt werden, dadurch Zulieferer in Gefahr sind, weil so ein Elektroantrieb und Batterien deutlich weniger Einzelteile haben, deutlich weniger komplex sind, etc. etc. Und dann kam mir so der Gedanke, ja, soll das heißen eigentlich, dass wir die letzten 60, 70 Jahre eigentlich irgendwie eine total ingenieursmäßig overengineerte Lösung weiter optimiert und getrieben haben, im Vergleich zu, hätte man es nicht gleich anders machen müssen, wenn doch das andere doch viel simpler ist. Also mein Gedanke also, zum Sonntag.
Das ist schön, dass du aber in einer Sonderfolge gleich die nächste Sonderfolge ansprichst, weil das war jetzt, die Gedanken hatte ich wirklich auch schon vor längerem, aber es gab ja wohl schon vor 100 Jahren irgendwie so die ersten Elektroautos irgendwie so aus Deutschland und ohne jetzt mich sofort auf die Bresche schlagen zu wollen, dass sozusagen Elektromobilität ist der Antrieb der Zukunft, kenne ich mich zu wenig aus und meine Prognosen gehen eh immer daneben, aber wie du schon sagst, ich finde es, wenn man sich mal ein Verbrenner, und dann ist es auch egal, ob es ein Diesel ist, mal anguckt, dann ist es ja, und ich weiß nicht, ob ich nur in unsere gemeinsame, ob das in einer gemeinsamen Vorlesung von uns war, irgendwann mal so über Wirkungsgrade gesprochen hat, von einem Verbrennungsmotor anschaut. Ich habe jetzt die Prozentzahlen leider nicht vor Augen, aber der allergrößte Teil, den so ein Verbrennungsmotor ja macht, und das steckt ja im Wort Verbrennen auch drin, ist halt Hitze. Ja, also am Ende ist den Eindruck, den ich damals hatte und der mich seither nicht losgelassen hat, ist zu sagen, naja, wir Menschen sind schon komisch, wir bauen also zum in Abermillionen Stückzahl Maschinen in unsere Autos, die im extrem gut Hitze produzieren, als Beiwerk auch noch mechanische Energie, wenn wir es so aufbauen, mit dem wir dann unsere Autos antreiben können, aber sich das mal zu überlegen, ist eigentlich schon hardcore, wie verschwenderisch wir da drauf sind und wie du sagst, wie wir da eigentlich eine sehr, sehr komplexe Lösung geschaffen haben, die auch mega ausoptimiert haben. Da ist, glaube ich, Ingenieurskunst at its finest, aber sich mir immer noch klar macht zu sagen, da wird was verbrannt, um Bewegungsenergie zu machen, aber nochmal der Hauptoutput, den wir eigentlich haben, ist eigentlich Abwärme und Hitze. Was könnte man damit eigentlich alles machen? Also da kriege ich heute immer noch einen Vogel, wie du merkst, ob diese Ineffizienz eigentlich, wenn man es mal global betrachtet.
Ja, ich habe mich ja, also absolut richtig, das liegt irgendwo so zwischen 40-45%, je nach Typ und beim Diesel ein bisschen besser als beim Benziner. Ich habe mir mal eine Zeit lang in der Branche verdingt ist auch, sag ich mal, die großen Sprünge kamen da oder sind da auch rein theoretisch nicht mehr möglich und kamen dann natürlich auch nicht mehr, sondern das war dann wirklich optimieren auf oberstem Niveau. Ich weiß aber natürlich auch, dass diese These oder den Gedanken zum Sonntag, die ich da aufgestellt habe, natürlich nicht historisch natürlich jetzt das Ganze übersimplifiziert, weil wenn du jetzt mal anschaust, wie viel Akkuleistungsfähigkeit du bei deinem Nokia 3210 hattest und wie viel du heute in deinen Geräten hast, dann ist natürlich schon auch klar, dass da sehr großer Fortschritt in der Akkutechnologie drin ist und du, glaube ich, keinen Bock hattest, da vor 50 Jahren da mit 5 Tonnen Batterien durch die Gegend zu fahren. Also.
Und dann aber halt auch nur 5 Kilometer weit kommen.
Ja, genau.
Weil das ganze Konstrukt irgendwie, weil es halt so schwer ist, dass das kaum noch bewegen kann. Ah, schön, ja. Nee, aber also kann ich mich diesem Gedanken sofort anschließen und wie du sagst, übersimplifizieren, ja. Wobei auch mal, also das finde ich ist ja einer unserer Aufträge, die wir haben, auch mal raustreten, mal ne, ein bisschen rauszoomen und mal zum Gedanken anregen, finde ich voll wertvoll und wenn wir es nicht wertvoll finden, ja, also welchem anderen Urteil sollten wir uns sonst unterwerfen, also ich bitte dich.
Außer dem eigenen.
Ich bitte dich, ja, der einflussreichste Wirtschaftspodcast im deutschsprachigen Raum.
Du meinst, wir setzen die Trends, wir lass uns dann nicht beeinflussen.
Wo wir sind, ist vorne.
Das ist rein Definitionssache.
Genau.
Solange du auf der Kugel sitzt.
Ja. Oh Mann.
Oh Mann, oh Mann.
Apropos, aber weil du jetzt gerade, wunderschöne Brücke, Fortbewegungsmittel. Ich saß letztens in meinem Auto auf dem Weg zur Arbeit morgens. Und ich bin Radiohörer, aber tatsächlich wirklich nur auf dem Weg zur Arbeit und dann auch oftmals nur einen Teil der Zeit und dann den anderen Teil der Zeit höre ich dann Podcasts. Aber ich höre dann doch oft gerne mal so, zumindest so die eine Schleife irgendwie die aktuellen Nachrichten durch und schalte da ganz oft auch so auf Durchzug, ne? Das finde ich am Autoradio hören ganz angenehm, dass man sich trotzdem auf den Verkehr konzentrieren kann. Und dann bin ich aber über die folgende Nachricht gestoßen. Wir hatten uns ja im Vorfeld da schon drüber unterhalten, deswegen weißt du, worauf ich ansprechen will und werde dich jetzt nicht über irgendwelche Zahlen fragen. Mhm. Aber ich höre so im Radio, wie dann eben über den Lokalteil berichtet, oder nicht den Lokal, aber den Bayern-Teil berichtet wird, dass der Straubinger Stadtrat entschieden hat, wohl, kennst du die braunen Schilder an den Autobahnen, die auf so Sehenswürdigkeiten in der Region hinweisen?
Ja, ja, klar.
Das ist dass wohl in Straubing an den Autobahnabschnitten wohl zwei neue Schilder fällig gewesen wären, also wo die bestehenden Schilder nicht restauriert, aber halt einfach ersetzt werden müssen. Mhm. Und der Straubinger Stadtrat hat also abgelehnt, diese Schilder zu renovieren und zu ersetzen, weil ihnen ein Angebot über 84.000 Euro vorlag. Und ich fahre und in dem Moment biege ich ab über eine Kreuzung und denke mir so, was habe ich da gerade gehört? Und merke, wie also diese Zahl von meinem Unterbewusstsein ins Bewusstsein aufsteigt und denke mir so, sag mal, Was ist da los? Und bevor ich jetzt weiter auf diesen Fall eingehe, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, mir geht es ganz oft so, und es würde mich interessieren, ob es dir auch so geht und vielleicht unsere lieben Hörerinnen und Hörer, lasst uns im Nachgang hören, ob es euch vielleicht auch so geht. Ich bin ja vollkommen sturmreif geschossen, wenn es um große Zahlen in Wirtschaftsnachrichten oder in politischen Nachrichten geht. Wir reden da ja, ohne jetzt populistische Töne klingen zu wollen, also ja nur noch über gefühlt nur noch über Milliarden oder dreistellige Millionenbeträge. Mhm. Wie geht's dir da? Hast du da andere Eindrücke oder hast du da?
Das ist da tatsächlich so, ja. Also das sind ja, ich schalte dann ab dem Punkt, wo es irgendwie neunstellig wird, schalte ich auch irgendwie ab und da ist das für mich dann nur noch eine Zahl und überhaupt keine Größenordnung mehr.
Und deswegen versuchen wir beide ja auch öfters, wenn wir mit solchen Zahlen um uns werfen, nochmal irgendeine Art von Umrechnung oder Vergleich oder sowas anzubieten, weil ich schon merke und da, ich will dem jetzt Ganzen keine Methode unterstellen, außer der Methode, dass man dann natürlich immer wichtiger klingt und das alternativlos klingen lässt, aber ich kann diese großen Zahlen auch gar nicht mehr begreifen. Umso mehr hat mich dann diese Zahl irgendwie erwischt, 84.000 Euro. Und wo ich dann auch so aufgedacht habe, zu sagen, das ist ein Jahresgehalt in Deutschland und zwar ein gutes Jahresgehalt. Also da gibt es sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sagen würden, für so ein Jahresgehalt, da würden sie einiges hergeben. Mhm. Und als der Gedanke bei mir gezündet hat, habe ich mich also die ganze, ich bin leicht aufzuregen beim Autofahren, will ich noch dazu sagen, aber ich habe mich die ganze restliche Autofahrt so brutal aufgeregt. Julian. Hey, Wahnsinn. Ich hab mir gedacht, wegen zwei so verschissenen Blechschildern an der Autobahn sollen da 84.000 Euro Steuergeld ausgegeben werden und habe dann also mental dem Straubinger Stadtrat applaudiert, dass sie das abgelehnt haben. Weil sie tatsächlich, und ich wollte dich jetzt nicht raten lassen, aber sie hatten mit, und das scheinen wohl realistischere Zahlen zu sein, sie hatten bei dem Angebot für nochmal zwei Schilder, also da vielleicht muss noch ein bisschen Gestänge und ein Fundament gemacht werden und vielleicht muss die Standspur sperren oder sowas, damit die Bauarbeiten nicht, damit es nicht gefährlich wird, aber das ist ja nicht so, als müsste irgendwie ein Tunnel graben oder sowas. Sie hatten eigentlich mit 15.000 bis 20.000 Euro gerechnet, wo ich immer noch sage, das sind immer noch 10.000 Euro pro Drecksschild, das ist immer noch viel Geld, aber bei 84.000 Euro ist mir so der Vogel weggeflogen und wie gesagt, vielen Leuten da in Straubing offensichtlich auch. Und fand aber deine Reaktion spannend, dass du auch im ersten Moment direkt geschrieben hast, so, hä, ist das nicht Peanuts? Und dann sage ich, eben genau nicht. Und das ist genau das, warum es mich so aufregt. Es sind eben keine Peanuts.
Das war ja auch durchaus so gemeint, dass wir uns hier normalerweise ja tatsächlich mit Milliarden so
mit Größe
messen. Also ob das hier die, das war ja dann nur der Einwand, ob dass die berechtigte Größe für den einflussreichsten Wirtschaftspodcast Deutschlands oder vielleicht sogar Europas oder der Welt hat. Aber exemplarisch, glaube ich, ist der Fall ganz gut. ist ja bei mir auch in der Gegend, die, und ich muss gestehen, ich war noch nie im Straubinger Zoo, obwohl ich die Schilder schon ein paar Mal gesehen habe. Ja, und das ist tatsächlich, also die haben es dann so erklärt, ja, die Schilder müssen größer werden wegen irgendeiner Norm. Sie müssen jetzt aber ausgetauscht werden, weil sie in der Nacht nicht mehr lesbar sind, weil irgendwann wittert das halt ab und dann muss das größer, nach der neuen Norm müssen jetzt alle, die ausgetauscht werden, kannst nicht eins zu eins tauschen, also musst du größer machen. Also das zieht dann den sprichwörtlichen Rattenschwanz nach sich, indem du dann Fundamente neu machen musst. Da musst du für die Fundamente eine Verkehr oder für die ganze Arbeit eine Verkehrssicherung betreiben. Da musst du die alten demontieren, die ja jetzt schon dort sind. Und dann kam anscheinend auch noch drauf, dass Betreiberkosten von der von der Autobahndirektion auch inzwischen in Rechnung gestellt werden, um die da die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre zu betreiben, im Sinne von drumrum mähen und kontrollieren und alles. Und da kommt es dann her, dass aus dem, was sie 2001 6.000 € gezahlt werden, haben, auf einmal mit dem noch dazu und dem noch dazu und dem noch dazu, auf einmal irgendwie bei diesen von dir angekündigten 74.000 € liegen. Und da habe ich mir
84.
gedacht, oder 84, sorry, wo ich mir gedacht habe, ja, aber das ist so ein klassischer Fall von, ich will jetzt nicht sagen overengineered, weil das ist jetzt weniger engineered in den Dingen, aber von, weil ich sage, schwierig noch dazu, und das war auch ein berechtigter Einwand, ja.
Ja, vielleicht nur den Gedanken, also overengineert nicht, aber ich tue mich ganz oft schwer. Wir hören ihn, finde ich, in letzter Zeit ja auch ganz oft, wenn es eben, du hast es vorhin schon angesprochen, Deindustrialisierung, wirtschaftliche oder Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft, wird ja ganz oft auch der Bürokratieabbau ins
Naja.
Feld geführt. Und ich tue mir ganz oft schwer damit, so diese, nicht, dass ich sage, ich erlebe das nicht, aber diese klaren Beispiele, und danke, dass du das gerade so aufgezeigt hast, das finde ich eins dieser Beispiele. Und deswegen, du wirst jetzt gleich auch nochmal auf das Thema Preissteigerung eingehen. Du hast da eine sehr schöne Anekdote auch noch ausgegraben, die ja dazu direkt passt. Wenn man sich das klar macht, vor 23 Jahren 6.000 € für ein Schild, jetzt oder für zwei, ne? So, und jetzt sollen 84.000 € bezahlt werden. Und wie du gesagt hast, neue DIN-Norm und es blättert ab und es darf nicht sein und neue, und dann müssen Fundamente rausgemacht werden. Dann lasst sie halt einfach im Boden, wenn sie nicht mehr verwendet werden müssen. Und dann für den Betrieb von einem Blechschild, was willst du denn an einem Blechschild betreiben? Ja, also das klingt für mich genau nach diesem Over-Administrative Aspekt, wo ich sage, das killt uns doch vollkommen.
Ja, absolut. Und vor allem da halt auch der gesunde Pragmatismus zu sagen, ja, dann tausche ich es jetzt eins zu eins aus, 6.000 € passt, schwamm drüber. Und meinetwegen, wenn sie dann noch 3,40 € linke Tasche, rechte Tasche, ja, für die Sicherung und fürs Mähen wollen und so, ja gut, also sind eh da Kosten, sage ich jetzt einmal. Und noch dazu, wo wir sagen, naja, die Sachen kommen irgendwo aus, keine Ahnung, in den 60er oder 50er Jahren, wo man gesagt hat, man muss den Tourismus in bestimmten Regionen ankurbeln und stellt da Schilder auf, um da irgendwie darauf hinzuweisen, was denn nicht alles gibt. Ich so muss mal sagen, die meisten Sachen, die du auf den Schildern siehst, sind nicht die A-Attraktivitäten und B, hast du halt jetzt auch Navis und Google und keine Ahnung was. Also haben die noch die
Guter Punkt, ja.
Daseinsberechtigung? Und noch dazu von einem Zoo. Also brauchst du heutzutage überhaupt noch einen Zoo oder ist es noch zeitgemäß? Und Straubing ist ja neben dem Zoo, ja, ist, sage ich mal, das zweitbekannteste in Straubing, ja, das Gäubodenfest. Jetzt einmal ketzerisch formuliert. Also das zweitgrößte Volksfest in Bayern. Und was ich total abgefeiert habe, ist, dass ich weiß nicht, ob es der Stadtrat oder der Bürgermeister war.
War der Bürgermeister
Es war der Bürgermeister.
mit dem Namen Pannermeier, ich glaube Markus Pannermeier.
Alright. Dass er als vermutlich treuer PMBH-Hörer, so unterstelle ich jetzt mal, den Bierpreisindex kannte und dann gesagt hat, naja, wenn es nach dem gehst, dann müsste inzwischen die Maß auf dem Gäubodenvolksfest 75 € kosten, wenn er denselben Maßstab anlegen würde.
Aber das lass uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Na, im Maß heute 12,20 € Oder halt beim letzten Gäu-Bodenfest 12,20 €, wo du auch sagst, das ist ein Wahnsinnsgeld für ein Mastbier. Okay. Aber wenn man die Preissteigerung, die wir gerade gesagt haben, ja, 2001 6.000 €, heute 84.000 €, wenn du diese Preissteigerung ans Mastbier anlegen würdest, dann wird die Mastbier, was hast du gerade gesagt, 75 € kosten.
Ohne Trinkgeld.
Das musst du, ohne Trinkgeld, ne? Und schlecht eingeschenkt. Ja, also das musste mal, das sind die Kategorien, über die wir da nachdenken und warum ich bin schon wieder in Rage geredet, echt die Platze kriege. Gut, dass ich in dem Auto fahren muss gerade.
Aber Julian, komm ich zu dir, nimm einen tiefen Schluck aus der Pulle, bevor wir dann von den Peanuts hin zu den richtig großen Summen
Ja, so eine
der
wirklich große
Weltgeschichte
Summe
kommen.
kommen.
Nach
Aber wir werden ja trotzdem
schlappen
über.
25 Minuten. Wir wollten
Aber
ja ein
wir werden ja
kurzes
trotzdem
Intro machen.
wir werden über deutsche Bürokratie sprechen und
Ja.
ja, führ uns doch mal in die Vergangenheit, mein Lieber.
Ja, genau, heute wird es historisch. Ich möchte da aber, wer uns kennt, weiß inzwischen, dass wir große Fans vom Ach-Podcast sind und in der Vergangenheit, das Format gibt es leider nicht mehr, das Bonusformat, das A, da gab es ja dann immer 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt und die jeweils Mitpodcastenden mussten die dann erraten.
Das heißt, du willst heute eine Hommage daran
Ich
machen
möchte
und
eine
das.
Hommage daran machen, aber auch gleich mit aktuellem Hintergrund und Relation zum Thema, so viel sei vorab verraten, habe ich auch mal 10 Hinweise vorbereitet und du, lieber Julian, darfst dich im Erraten verdingen.
Ja, okay.
Das ist mal ausnahmsweise nicht das Orakel Julian, sondern ich führe dich als Quiz-Olymp Julian aufs Glatteis.
Ja, ich wollte gerade sagen, Glatteis Julian vielleicht.
Glatteis Julian. Solange wir nicht
Also
in
schieß er mal
ja,
los.
schießt los. Hinweis Nummer 1. Ich wurde am 16. Oktober 1932 in Gotha, Thüringen geboren. Warst du schon mal in Gotha? Ich würde es vermutlich auf der Karte nicht mehr finden. Aber
Aber sag noch mal, was? Wen meinst du? Also 1932 habe ich
'32
mitbekommen
und
in
in
Gotha in
Gotha
Thüringen.
in Thüringen.
Okay.
Nach dem Abitur studierte ich Rechts- und Staatswissenschaften in Mainz und Hamburg und promovierte 1961 zum Doktor Jur.
Könnte wahrscheinlich auch noch auf ein paar Leute zutreffen.
Vermutlich. Solange du jetzt kein Jahrbuch von 1961 da hast, wird es dir vielleicht noch schwierig fallen.
Ich brauche mal, ich brauche Hinweis 3.
Drittens. Ein Jahr vor meiner Promotion heiratete ich Hergard Tousseau, mit der ich zeitlebens zusammenblieb und 2 Kinder hatte.
Kannst du den
Kannte sie
Namen
aus dem.
der Gattin nochmal sagen?
Hergard Tousseau, also der Geburtsname, aber sie hat dann den Namen des Mannes angenommen, so viel sei vorweggenommen, es handelt sich um einen Mann. Und die beiden lernten sich im Studium kennen.
Kann ich hier einen vierten Hinweis
Hinweis.
hören?
Vierter Hinweis. Ich glaube, da wird es auch noch nicht so ganz, ist noch sehr, sehr weit weg. Nach der Promotion und den Assessorexamen stieg ich als Partner in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf ein. Also wir sind immer noch Anfang der 60er.
Also auch da geraume Zeit vor meinem eigenen Wirken.
Ja.
Du verzeihst mir sicherlich, wenn ich da doch blinde Flecken in der Geschichte aufweise.
Sei dir verziehen. Jetzt, glaube ich, kommen so langsam die Hinweise, wo es interessant werden könnte. Fünftens. Ich trat 69 in die SPD ein und wurde im selben Jahr Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, was sich unter mehreren Ministern von 69 bis 1978 auch blieb.
Also tatsächlich, du sagtest Staatssekretär, also wirklich auf Bundesebene, richtig?
Auf Bundesebene, im Bundeswirtschaftsministerium.
Okay. Also bis jetzt war noch so, dass ich sage, weiß ich nicht, aber okay. Also heißt auch trotzdem noch nicht, dass man die alle kennen muss, aber ich verstehe, dass es jemand ist von möglicherweise allgemeinem politischen Interesse.
Ja.
Weilt nicht mehr unter uns, okay. Na
gut. Weilt nicht mehr unter uns.
Ja gut, okay, 1932, der Gute wäre dann auch
92.
Mittlerweile schon, wäre schon 92, genau.
91, 92.
Okay, ja gut, sagt uns noch nichts. Auch der Lebenslauf sagt mir jetzt bislang, also deutet für mich noch nicht in eine besondere Richtung, außer dass du ja schon was gesagt hast und ich mir vorstellen könnte, dass derjenige oder diejenige dann irgendwann bei der Treuhand gelandet ist. Vielleicht geht es da drum.
Ich sag mal noch nichts dazu, aber ich sag mal,
ich habe den Eindruck, auf da einer heißen Spur zu sein.
Einer heißen Spur zu sein. Nach der Politik wechselte ich in die Wirtschaft und wurde 1979 erst stellvertretender Vorsitzender des Vorstands, ab 1980 Vorstandsvorsitzender der Hösch AG, also Bergbauunternehmen aus Ruhrpott, aus Dortmund. Welches ich anschließend durch umfassend restrukturierte.
Klingelt da schon was? Okay, ich höre jetzt mal auf rumzukatzen. Wir sind ja in einem Audiomedium.
das gehört aber zu so einem Quizformat dazu.
Mein Gesicht hat gerade Bände gesprochen. Ja, ich glaube, da auf der Spur zu sein. Aber sag mal noch, nein, ich beschreibe mal was.
Okay.
Ich bin mir sehr sicher, dass es einen Treuhand. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Du wirst ja gleich noch was. Wir haben ja schon angeteasert, dass es über die Treuhand geht. Mhm. Treuhand war ja auch was, sowas, ja, auch Öffentliches irgendwie. Also ja kein privatwirtschaftliches Unternehmen, deswegen fällt mir jetzt gerade die Bezeichnung, aber halt irgendwie Vorsitzender oder Chef oder sonst irgendwas. Mhm. Und da ist, glaube ich, einer auch tatsächlich umgebracht worden. Und zwar in der, ja, deswegen habe ich erst so rumgeüberlegt, weil da sind ja, und zwar von der RAF, da sind ja mehrere Leute umgebracht worden, auch so Arbeitgeberpräsident, der Hans-Martin Schleyer fällt mir da als Name ein, aber der ist es ziemlich
der
sicher.
Der ist es nicht, nein.
Dann ist der irgendwie, ich glaube, bei der Deutschen Bank, der Alfred Herrhausen, das ist ein Name, der mir was sagt, ist auch umgebracht worden oder zumindest versucht worden umzubringen. Das ist der aber auch nicht. Weil wie gesagt, der war, glaube ich, bei der Bank. Das passt so gerade gar nicht zu dem, was du vorgelesen hast.
Nein.
Bin ich irgendwie völlig, bitte sag aber, mir, wenn ich völlig falsch bin und du sagst, schon,
du bist auf einer heißen Spur und darum switche ich jetzt auch mal so ein bisschen meine Hinweise um.
Okay.
Weil tatsächlich als 7. Hinweis, und das wäre eigentlich der 10. gewesen, ich wurde am 1. April 1991 durch einen Heckenschützen in meinem Haus in Düsseldorf ermordet. Zu der Tat bekannte sich die dritte Generation der RAF.
Aha, ja, okay. Dann war das der, keine Ahnung, wie der Name sein könnte. Es liegt mir nicht auf der Zunge. Ich bin irgendwo im Hinterkopf rumort, aber es liegt mir nicht einmal auf der Zunge.
Dann
Heckenschütze, das ist auch ein krasses Wort. Das ist so Scharfschütze, ne? Oder so irgendwie.
Ja,
so
Scharfschütze, um die Ecke. Und es kam tatsächlich anscheinend, glaube ich, nicht aus einer Hecke, aber aus einer Schrebergartensiedlung, die Schüsse.
Ah, krass, okay.
Also da gibt es mehrere Dokus dann auch drüber und glaube auch sogar eine Netflix-Serie. Sehr, sehr interessant, sich damit mal zu beschäftigen.
Über den Fall eine Netflix-Serie?
Über den Fall auch, ja. Über den Fall auch.
Okay.
Ich bin jetzt da wieder auch draufgekommen oder aktuell anders. Es wurde die Daniela Klette gefasst, die RAF-Terroristin.
Richtig, genau.
Und die gehört ja auch zu dieser Generation, die an diesen Anschlag bekannt hat. Man hat mal einen Täter vermeintlich ausgemacht, ich habe den Namen vergessen, der ist dann aber irgendwann beim Fluchtversuch gestorben, aber man geht davon aus, dass der es war. Aufgrund der Professionalität des Durchgeführten glaubte man auch, dass die Stasi oder ehemalige Stasi-Mitarbeiter da vielleicht noch mit involviert waren, weil das anscheinend mit sehr wenig Spuren und sehr professionell durchgeführt wurde.
Okay.
Und unter anderem glaubt man es, weil das ist jetzt der nächste Hinweis, Nummer 8, der Herr, um den es geht, war von 1990 bis eben zu seinem Tod erst Vorsitzender und dann Präsident der Treuhandanstalt.
Mhm. Das war mir nicht klar. Also du sagst, also vielleicht, weil um das Aktuelle dann nochmal aufzugreifen, solange es noch aktuell ist, da ist ja diese, wie du sagst, untergetauchte Terroristin, die Daniela Klette, gefunden worden, eben RAF-Mitglied, also Rote Armee-Fraktion und ist ja ein Teil, wie du sagst, deutscher Geschichte, aber eben teilweise ja, also die Themen, die man noch kennt, so Andreas Baader und die Ulrike Meinhof und was es da nicht
das
alles
war
gab.
Die das war erste Generation.
War viel weiter die erste Generation. Und du sagst jetzt, die Tante, die sie jetzt da geschnappt haben, das war diese Generation der RAF, die den. Okay. Ne? Siehst du, wow. Also auch das muss ich sagen, ein Teil deutscher Geschichte, da sind wir, also da wähne ich mich zu jung dazu, um sie richtig gut verstanden zu haben, was da los war. Aber ich kann mich noch zum Beispiel erinnern, entschuldige, wenn ich das jetzt vielleicht nur einstreue, mein Vater das immer erzählt hat, zu sagen, als ihm da irgendwann das bewusst geworden ist, der war in seinen jungen Jahren im Außendienst tätig, also ne, viel rumgekommen. Und dass dann da plötzlich also auch angefangen worden sind, also bei dieser ersten Generation, ne, gab es ja auch Bombenanschläge und Mordanschläge und so weiter. Und das ist also dann auf tatsächlich auch innerhalb Deutschlands Straßensperren gab, Autos kontrolliert worden sind und Polizisten mit vorgehaltenen Maschinenpistolen die Autos durchsucht haben, durchkämmt haben, wo er das erste Mal so richtig gemerkt hat, so, das ist nicht nur in den Nachrichten, was da passiert, sondern da tut sich was. Und ganz ehrlich, da ist mir schon Angst und Bang geworden. Wann hast du das letzte Mal irgendwo einen Polizisten oder überhaupt irgendjemand mit einer Maschinenpistole rumlaufen sehen? Am Flughafen manchmal. Aber
also in Deutschland definitiv, also, ja, nur genau. Flughafen und Großveranstaltungen.
Ja. Klar, ne, im Ausland kennt man vielleicht, du treibst dich ja durchaus mal, wie man schon gesagt haben, auch in Latein und in Südamerika rum. Da ist das, also ohne jetzt da die Stereotypen auswalzen zu wollen, vielleicht öfters mal dazu. Aber bei uns in unserem wohlbehüteten und an sich ja doch manchmal zum provinziellen Neigen Deutschland schon sehr selten.
Ja, das ist also das tatsächlich auch das für uns heute, glaube ich, schwer vorstellbare und nachvollziehbare bei der ganzen Geschichte ist halt tatsächlich so dieser innerdeutsche Terror, den es da gab. Und es war ja eine Terrororganisation und die Akte, die da eben stattgefunden haben, auch. Und das war rein ein rein innenpolitisches Thema. Also da ging es jetzt nur am Rande um vielleicht außerpolitische Sachen oder Sichtweisen oder so, aber da war schon viel ja Binnenpolitik dabei und das meisten Konflikte, die wir heute kennen, sind ja eher so von also solche innerdeutschen Konflikte kennen wir kaum noch eigentlich. Die meisten, die wir jetzt haben, auch die großen Krisen, denen wir uns ausgesetzt sind, sind ja eher globale oder von außen eingetragene Konflikte oder Terrorgefahren oder so. Und das ist tatsächlich, ja, glaube ich, so was, was man, also zumindest mir in meiner Generation, glaube ich, schwer vorstellbar oder nachvollziehbar heutzutage ist. Und ich glaube, dir geht es ähnlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
Ja, absolut. Nee, sehr, sehr, sehr scharf analysiert, mein Lieber. Alright. Okay, du hast noch Hinweise
noch
für mich.
Zwei aber Hinweise, ich glaube, du kommst nicht auf den Namen, weil du den
Namen schnell, einfach nicht schnell durchgang.
Drum im Schnellkopflauf. Für die Sanierung des eben vorhin genannten Hösch, der Hösch AG, bekam ich 1983 die Auszeichnung Manager des Jahres. Es sollte nicht das einzige Mal bleiben. 1990 wurde mir der Titel erneut verliehen, eben für die Tätigkeiten bei der Treuhandanstalt. Außerdem bin ich Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Verdienstordens von Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Und
Wow.
jetzt dann gleich was für den nächsten Berlin-Besuch. Das Finanzministerium ist seit 1999 in einem Gebäude untergebracht, das meinen Namen trägt. Das
Das
Bundesfinanzministerium.
Finanz. Okay.
Das Haus.
Ah, das. Nee, klingelt immer noch nicht. Aber jetzt habe ich den Eindruck, wenn du einen Namen gleich sagst, dass ich mir
Das
denke, so habe ich schon
schlägst
mal gehört, zumindest.
du dir. Die Rede ist von Detlef Rohweder.
Rohweder, ja. Tatsächlich, den Namen habe ich schon mal gehört, aber es war jetzt kein, ich klatsche mir auf die Stirn-Moment und sage, das hätte ich wissen müssen. Also, was du, danke dir für die Hinweise. Das sollten wir öfters machen. Das ist ein schönes Konzept. Da wussten wir schon vom Zuhören, ne?
Ja.
Also, Hommage geht raus an die Kollegen von Das Ach. Schönes Konzept. Vielen Dank, Christoph. Definitiv glaube ich keine Person, die viele von unseren Hörerinnen und Hörern sofort hätte gesagt, ja, Julian, du Debberle, das hättest doch wissen müssen, wer das ist. Aber klingt erstmal, wenn du so kondensiert auf die 10 Hinweise nach einem durchaus spannenden und, sagen wir mal, bedeutsamen Leben.
Absolut, absolut, aber auch kein Name, der so wirklich präsent ist. Also eher so im Fernsehen wäre es jetzt, und ich will die seine Lebensleistung nicht schmälern, sondern einfach nur von Bekanntheitsgrad angeht,
Ja.
so ein B-Promi, ohne jetzt zu sagen, dass der irgendwo in die Nähe gekommen wäre, mal ins Dschungelcamp zu gehen. Aber es ist so, also wie du ja auch gesagt hast, also wenn in all den Stationen, wo er war, glaube ich, sind andere Namen bekannter, auch zum Beispiel bei den Opfern vom RAF, vom RAF-Terrorismus. Und ich glaube auch Treuhand tatsächlich ist so ein, und die Treuhandanstalt ist so ein Konstrukt, mit dem er sich im Nachhinein relativ wenig auseinandergesetzt hat.
Aber das finde ich, deswegen finde ich es so spannend und danke, deswegen wollte ich es auch nochmal so unterstreichen, Christoph. Das war ja, wenn du dich zurückerinnerst, und jetzt machen wir das ja ganze Jahr auch schon geraume Zeit und sehr viele Folgen und durchgeplapperte Abende lang. Das war ja eine unserer Grundhypothesen, dass wir sagen, es passieren so viele spannende Themen, die massiv Einfluss auf unser aller Leben haben. Und manchmal ist es wirklich nur so eine Meldung, aber mal drüber ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu sagen, was steckt da dahinter, dass wir sehr viele Leute kennen und von sehr vielen Leuten wissen und wahrscheinlich noch viel mehr Leute da draußen gibt, die sagen, ja, weiß ich alles nicht, was hat das denn eigentlich für Bedeutung für mich? Und dann sagt man, naja, aber das sind Menschen, wie gesagt, die ohne jetzt in Rohweder sagst du, ne? Detlef Rohweder, ohne ihn jetzt glorifizieren zu wollen, aber der hat Einfluss auf sehr, 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 sehr viele Menschen und einen Teil der deutschen Geschichte gehabt und wir haben es gar nicht präsent. Aber
Absolut.
Dann schauen wir mal auf das, was du ja jetzt mehrfach schon angesagt hast. Du sagtest Vorsitzender oder Chef der Treuhandanstalt, richtig?
Also ich glaube, mit Chef triffst du das jetzt mal so umschrieben am besten. Er war erst Vorsitzender und dann Präsident. Das ging daraus, also der Vorsitzende war mehr so der operativ Geschäftsführende und der Präsident mehr so der Aufsichtsratschef. Und wie das ganze Konstrukt geschaffen wurde, gab es da anscheinend relativ schnell einen Disput zwischen ihm als Vorsitzenden und dem damaligen Präsidenten, der dann bald das Handtuch geschmissen hatte, und dadurch wurde er zum Präsidenten. Aber er war das Gesicht, er war der Macher quasi, der war der, sag ich mal, Uli Hoeneß der Treuhandgesellschaft.
Okay. Gut,
Unabhängig
danke für
davon,
die.
welche Rolle er dann innehatte in der kurzen Zeit,
Ja,
wo er
okay.
dort war.
Okay, gut, aber lass uns da mal tiefer einsteigen. Du hattest ja gesagt, Sonderfolge, vielleicht nur mal ganz kurze Recap für diejenigen, die es nicht mehr direkt präsent haben. Wir haben ja in der letzten Folge über den Piraten von Prag gesprochen, den Viktor, Hilf mir auf die Sprünge, Viktor.
Da hast du mich jetzt erwischt mit dem Namen.
Ja, Viktor soll, wie auch immer.
Ich habe den Namen heute erst gehört, nochmal nachgeschaut.
Den Piraten von Prag. Und da ging es ja drum, der. Viktor Cozzini. Vielleicht nur ganz kurz.
Cozzini.
Ja, genau. Cozzini. Cozzini. Ja, so ähnlich. Cozzini. Genau. Und da ging es ja drum, vielleicht ganz kurz in der Nutshell, nach dem Zerbrechen der Sowjetunion oder der westlichen Annäherung, der Demokratisierungswelle im Ostblock, in den osteuropäischen Ländern, hat sich ja die Frage gestellt, wie werden die ganzen Unternehmen, die bislang Staatseigentum waren, Allgemeineigentum waren, privatisiert. Wir hatten am letzten Mal eben die Geschichte gehört von jemandem, der da durchaus Schindluder damit getrieben hat oder sich da auf sehr gerissene Art und Weise große Anteile eben der Volkswirtschaft der Tschechischen Republik gesichert hat und hatten ja damals in diesem Podcast schon in der letzten Folge eben gesagt, so na, in der DDR ist es ja anders gelaufen und deswegen schauen wir uns heute mal an, es ist ja anders gelaufen, weil es eben eine, diese Treuhandanstalt geschaffen worden ist.
Absolut und da vielleicht ein bisschen ausholen, also versetzen wir uns zurück in die Lage da Ende der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre und auf einmal bricht da ein ganzer Block, ein ganzes Konglomerat an Staaten und ein ganzes System mit dem Kommunismus zusammen und du stehst dann vor einer nie dagewesenen Aufgabe, ja, das Ganze zu transformieren in ein neues Zeitalter und in eine neue Wirtschaftsordnung und das in sehr vielen Staaten und das ist eine Herkulesaufgabe und auch eine, für die es keine Blaupause gab. Ich habe mir mal.
Und das ist, ja? Wie, entschuldige, wenn ich da nur einhake, sich genau, danke, dass du das auch nochmal so unterstreichst, sich das mal vorzustellen. Also ich weiß, das habe ich ja im Vorgespräch auch gesagt, ich kann mich noch an das Feuerwerk zum 3. Oktober 1990, also offizielle Einheitsfeier und so weiter, 89, Fall der Mauer, 3. Oktober 1990, Wiedervereinigung und seither ja Feiertag mit gutem Grund, dass da was wieder zusammengekommen ist, was einfach zusammengehört, aber das ist so, da war ich 8 Jahre alt, also ich kann mich noch erinnern, dass es in den Nachrichten war, ich kann mich auch noch grob an Bilder von den Menschen eben 89, die auf die Mauer gestiegen sind und rumgekämmert haben, erinnern. Aber wie gesagt, dieses Feuerwerk zum 3. Oktober 1990, da kann ich mich dran erinnern. Aber ansonsten war das für mich, ich war ein Kind. Also das kenne ich überhaupt nicht mehr. Aber wenn man sich das mal klar macht, was da passiert ist, das lässt sich heute damit, keine Ahnung, vergleichen, wenn man jetzt sagt, nicht nur Brexit, sondern die EU zerbricht und wir fangen wieder an, Außengrenzen einzuschaffen und den Schengen-Raum gibt es nicht mehr. Mhm. Also und ich glaube selbst der Vergleich springt zu kurz, was das so mal bedeuten würde. Das ist einfach mal so dahingesagt, aber was da los war.
Ja, absolut, absolut. Also und das ist, also von der Größenordnung, ich komme gleich nochmal, also jetzt allein, wenn man von Deutschland jetzt spricht und dann eben von der Treuhand, und ich komme gleich nochmal genäher drauf, von was das für ein Konstrukt war, dann reden wir da von über 4 Millionen Beschäftigte, von ungefähr im Laufe der Zeit fast 15.000 Gesellschaften, die an diese Treuhandgesellschaft eben übergeben wurden mit dem Sinn und Zweck, die in das neue Zeitalter zu überführen. Ja? Also da ist ein einzelner Sandierungsfall, ja, jetzt irgendwie so ein Karstadt-Quelle oder so ein Galeria-Kaufhof, ist dann ein Klacks dagegen. Ja? Das ist das Ganze potenziert. Musst du dir überlegen, 4 Millionen, da redest du von der kompletten Volkswirtschaft, von keiner kleinen.
Ich wollte gerade sagen, ja, okay, genau.
Und das war ja dann eben, ja, also ähnlich wie du es jetzt mit der EU verglichen hast, gab es ja auch den Wirtschaftsraum im Ostblock. Das ganze System ist ja kollabiert und ich habe eine relativ gute Studie darüber gelesen, ja, was waren denn so die Strategien, weil eben durch das getriggert von der Tschechischen Republik, wusste ich gar nichts von dem, was du letztes Mal von den Piraten von Prag erzählt hast. Es gab so 3 bis 4 eigentlich Blaupausen, wie das gemacht wurde, und die Auswirkungen sind da bis heute zu erkennen und erklären vieles. Also eines, was aber relativ selten tatsächlich funktioniert hat, war eine Rückgabe an damals enteignete Vorgänger in den Besitzen. Das hat jetzt vielleicht bei kleinen Landwirtschaften oder bei mittleren, kleineren Betrieben funktioniert und auch bei kommunistischen Staaten, die nicht so lange existiert hatten, aber das waren Ausnahmefälle. Und der andere große Teil war dann eben Privatisierung, vom Staat aus getrieben. Dann das zweite, diese Kupon-Privatisierung, wie sie eben in Tschechien der Fall war. Also das ganze Anteilsvermögen, weil das war ja im Prinzip ein Erfolg, also in der DDR hieß es ja sogar volkseigene Betriebe, ja, VIB, dass jeder einen Anteilschein dran bekommen hat. Und das dritte war dann eher so Insider-Privatisierung, heute würde man vielleicht Management-Buyout dazu sagen, wobei damals nicht so viel Buyout gab, weil natürlich teilweise auch das Kapital gar nicht vorhanden war, aber man hat es halt an übergeben an Leute, die dort vielleicht schon Direktoren waren oder Vorstände, und das so privatisiert. Und da gab es ganz spannende Studien. Ja, bitte?
Vielleicht nur ganz kurz das Wort Privatisierung an der Stelle auch nochmal. Ne? Wir haben es jetzt beim letzten Mal im Mund geführt, jetzt wieder im Mund geführt. Es ist ein schönes Wort, aber Privatisierung, genau das heißt ja am Ende, es wird aus Staatseigentum an Privateigentümer verkauft. Also am Ende, ne, oder über, ich sag mal, übertragen, weil verkauft impliziert ja gleich auch, ne, da fließt Geld dafür. Aber darum geht es ja bei der Privatisierung. Ne? Also die Eigentümerschaft wechselt. Das ist wie gesagt, am besten ja auch mit irgendwie einer Verkaufsabsicht und einer Gewinnerzielungsabsicht. Aber dass der Eigentümer, der vorherige Eigentümer, der Staat ist, und der danach Eigentümer ist eben eine private Gesellschaft, eine Privatperson oder eben eine juristische Person.
Ja, absolut, ja. Und eine Kapitalgesellschaft. Und wie du vielleicht letztes Mal auch schon angesprochen hast, die große Herausforderung dabei war, da war ja keinerlei Wettbewerbsfähigkeit mehr da. Ja, das ist ja jetzt auch, ich glaube, so viel ist noch allgemein, glaube ich, bei vielen hängen geblieben. Ja, da war absolut hohe Ineffizienzen dabei. Man hat so geschätzt, dass da bis zu 15% weniger Effizienz da war als in den vergleichbaren Betrieben. Zum anderen hat man auch politisch motiviert gewisse Aufgaben mit in die Firmen rein gepresst, die vielleicht sonst nicht Teil der Firma gewesen wären, also eher so soziale Komponenten vom Sportverein über die Kinderbetreuung, über keine Ahnung was. Man hat natürlich für Beschäftigung sorgen wollen, also man hat ja ganz andere Ziele gehabt, man hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt zu investieren, man hatte nicht die Devisen, man war technologisch abgehängt, und vor der Herausforderung stand man dann. So kurzes Recap, Russland ist eher so, mit Auktionen die Sachen für privatisiert worden und verkauft worden, wobei da sehr viel das entstanden ist, was wir heute mit den Oligarchen kennen, also sehr so diese Insider-Privatisierung, Leute, die damals schon informelle Macht Geld da drin hatten und Geld teilweise hatten, dann natürlich auch mit Beziehungen, mit Korruption hin zu Banken, hin zu zum Staatsapparat, da die Möglichkeit bekommen haben, sich oft relativ günstig dann auch die formelle Macht und Eigentümerschaft über Unternehmen zu sichern. Und vieles von dem Oligarchentum ist eben damals entstanden im Zuge dieser Privatisierung. Mit den Gutscheinen, glaube ich, das hast du das letzte Mal schon sehr treffend in dem Beispiel gezeigt. Da war natürlich auch sehr viel Wildwestmentalität und wie wir es ja gesagt haben, auf einmal wurde ein ganzes Volk, das 40 Jahre lang in Planwirtschaft und Kommunismus gelebt hat, zu Anteilseignern und einer Volksaktionären. Das konnte nicht gut gehen an der einen Seite. Und das andere war, das hat natürlich Eigentümerstrukturen teilweise an den Firmen geschaffen. Also A hat es Tür und Tor für sehr viel Betrug geöffnet. Andererseits hat es natürlich auch Eigentümerstrukturen geschaffen, die jetzt nicht unbedingt so effizient waren, wenn da sehr viele große Unternehmen in Streubesitz waren und ja, jetzt in einem Moment, wo sehr viel Transformation, sehr viele Entscheidungen nötig sind, dazu sagen, ja, musst du erst einmal eine Aktionärsversammlung einberufen, um da eine Entscheidung unter 10.000 Leuten zu treffen, Anführungszeichen, vielleicht auch nicht immer effizient. Also das war auch nicht, also hat auch gut funktioniert. Also wenn man sich anschaut, die Effekte dann zum Beispiel in der Tschechischen Republik waren nicht so schlecht, hat aber auch seine Nachteile gehabt. Ging aber halt relativ schnell und hat jetzt mal theoretisch zumindest das Volk direkt daran beteiligt. Und das, was die Treuhand eben war, das war ja so das, wie es privatisiert halt im Sinne von, es wird eine Gesellschaft eingerichtet und das war die Treuhand, es wird eine Gesellschaft eingerichtet, die an denen das ganze Eigentum an den Staatsbetrieben übertragen wurde. Nebenbei wurden da auch noch 2,4 Millionen Hektar an Landbesitz übergeben und
Okay.
also das ist auch, glaube ich, eine Fläche. Ich würde gleich mal vergleichen, wie viel welcher Staatsfläche das entspricht, aber ich glaube, da hast du ja auch, ich weiß nicht, ob Österreich größer, also es ist größer als die Fläche Israels, die da an Fläche gehabt haben, an Staatsfläche oder an zu verwaltender Fläche. Das ist natürlich auch enorm und die kriegen dann die Aufgabe, das Ganze zu privatisieren und zu transformieren. Und jetzt, Julian, Frage an dich. Jetzt nehmen wir mal an, du kämst da in diese Amt und Würden und sagen, hier hast du 15.000 Unternehmen und, oder am Anfang waren es ein bisschen weniger, jetzt hast du 10.000, du kratzt dir schon ans Kopf. Hier hast du 10.000 Unternehmen und 4 Millionen Beschäftigte. Kommunismus war gestern, morgen ist Marktwirtschaft. Legen Sie los, was würdest du tun?
Ich würde sofort die Monarchie ausrufen.
Typische Frage im Vorstellungsgespräch, oder?
Die Monarchie ausrufen, ne? Oh, lang lebe König Julian. Ja, hier meine Vasallen und Untertanen.
Und Burgen bauen lassen. Du würdest anfangen, Burgen
Ja,
bauen. Mir ist aber nicht klar, ob dir auch die Schwäne übertragen worden sind.
die was?
Die Schwäne, wie bei der Königin.
Ja, genau. Nee, ich würde die Hälfte direkt auf so Katapulte und Arme und Pfeil- und Bogenproduktion umstellen und mal so ordentliche Ritterspiele hier wieder durchführen lassen. Ja, das wäre schön.
Glaubst du, du hättest die Mehrheit dafür deines
Ich
Volkes,
wollte gerade sagen, ich wollte gerade
deiner
sagen,
Beschäftigten?
so Brot und Spiele, mein Lieber. Nein, aber sag mal, wie geht man sowas an? Also ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit auch so ein bisschen quer gelesen, nachdem ich wusste, worauf wir uns einlassen in dieser Folge. Habe zum Beispiel gelesen, was mir hängen geblieben ist, ist das zum Beispiel auch für diese Mitarbeitenden, weil du jetzt gerade gefragt hast, was macht man da eigentlich? Da ist also auch für einen gewissen Zeitlang, also natürlich sind auch in Bundesministerium, in Anstalten des öffentlichen Rechts, also Beamte und Beschäftigte dort unterliegen natürlich trotzdem einer Haftung, also wenn grob fahrlässig gehandelt wird, dann kannst du natürlich auch Beamte und wie gesagt Bedienstete des öffentlichen Dienstes belangen, dass also für diese Mitarbeitenden und die Führungsriege in der Treuhandanstalt auch eine Zeit lang gesetzlich der Haftung und Regressansprüche ausgesetzt waren, weil man, wie du sagtest, wusste, man hat keine Blaupause dafür, man kann die Leute nicht in Aktion bringen, wenn man danach sagt, das Damoklesschwert hat. Möglicherweise nehmen wir euch danach in die Haftung wegen Fahrlässigkeit, weil man weiß nicht genau, was man tun soll. Kann man dazu stehen, wie man will, aber klär uns mal auf, wie sind die dann vorgegangen? Also, weil das finde ich wirklich ein zu komplex und Ja.
Also du möchtest jetzt kein Bewerbungsvideo abgeben für den nächsten Fall, der das wo das auftritt, vielleicht sogar auf
Also
Koreanisch.
das wäre mir als Brain Teaser deutlich zu eine harte Nuss, ja.
Ja, na, es ist tatsächlich, also wie du ja gesagt hast, es gab auch ein extra Gesetz dann dafür, um das Ganze eben zu regeln und dann eben auch die Zuständigkeiten zu geben, beziehungsweise auch die Haftung auszuschließen. Und ja, grundsätzlich gab es so drei, wie ist die Plural vom Motto? Motti?
Motive. Motiv?
Motive, drei Motive oder drei Grundsätze, Handlungsmaximen. Nummer eins war schnell privatisieren. Und das war ihre Überzeugung, dass Privatisieren die beste Form der Sanierung ist. Auch da gab es innerhalb der verschiedenen Firmen, also A, in der Theorie und in der Wissenschaft, aber auch halt in den verschiedenen politischen Diskussionen im Ostblock, verschiedene Auffassungen. Die einen waren der Auffassung, schnell privatisieren und die Restrukturierung, die definitiv in den meisten Betrieben nötig war, diesen neuen privaten Eigentümern zu überlassen, eben weil er sagt, das ist der Schmerz am größten, der Privatdruck am größten. Das sind die Experten, die sowas können und die wissen, wo sie hingehen müssen. Es gab auch Stimmen in anderen Staaten. In Polen war es, glaube ich, auch ein bisschen mehr in die Richtung, wo man gesagt hat, ja, lass uns erst restrukturieren und dann privatisieren. Also so, sage ich mal, die erste Arbeit noch im Staatsbesitz zu machen, eben um vielleicht die Folgen abzumindern, von zum Beispiel Stellenabbau. Und auch wenn man sagt, dann ist vielleicht auch noch so eine Quersubventionierung möglich, weil man die Befürchtung hatte, Firmen, die langfristige Erfolgsaussichten hatten, aber kurzfristig nicht die nötigen Mittel oder zu große Defizite, dann in einen Konkurs zu treiben und sage ich mal so, ist so ein bisschen, wann entlässt du den Patienten, ja? Und das war dann eher so, manche lässt man vielleicht eher noch mal länger auf der Intensivstation, weil man weiß, sie werden langfristig wieder gesund. Also wenn ich ihn heute entlasse und dann morgen bricht er mal auf der Straße zusammen. So, das war so die Idee dahinter. Das war Motiv Nummer eins, oder Motto Nummer eins. Das zweite Motto, und das sind jetzt O-Töne von der Nachfolgerin vom Rohwedder, wobei die auch immer wieder in den Rohwedder zugeschrieben werden, entschlossen sanieren. Also da, wo Zukunft möglich ist, soll Sanierung durchgeführt werden. Das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, naja, wo man nicht privatisiert, aber halt saniert. Und Motto Nummer drei, behutsam stilllegen. Also auch das war damals oder war auch mit Sicherheit ein Ding, dass man sagt, bei manchen lässt sich nicht privatisieren, lässt sich nicht sanieren, ist eigentlich ein hoffnungsloser Fall und muss geschlossen werden.
Also schnell privatisieren, du sagtest entschlossen sanieren und du sagtest auch, was war das
Behutsam, das letzte
dazwischen?
war behutsam stilllegen.
Behutsam stilllegen. Trotzdem eine Mammutaufgabe, wenn du sagst, was 15.000 Betriebe,
Ja.
das mal, also die Bewertung überhaupt vorzunehmen. Okay,
Ja, da hat
okay.
es auch natürlich unterschiedlichste Ansätze gegeben, was sie gedacht haben, was es wert ist, was bei weitem nicht dann, hat man völlig unterschätzt. Und was glaubst du jetzt gerade in dem Fall von Ostdeutschland könnte da auch eine ganz entscheidende Rolle bei der Bewertung gespielt haben?
Worauf willst du hin? Worauf willst du hinaus?
Ja, in Deutschland oder Ostdeutschland war ja der Sonderfall, dass es kein eigenständiges Land dann war, was natürlich ein bisschen den Vorteil brachte, dass du sofort eine Anknüpfung an den Wirtschaftsraum mit Westdeutschland hattest.
Okay.
Aber du hattest keinen freien
Also
Wechselkurs
du meinst im Vergleich zu anderen
zu
Ländern
anderen Ländern im Ostblock.
des Ostblocks, okay?
Aber du hattest keinen freien Wechselkurs. Also so die Abwägung damals war ja, naja, wenn du es jetzt sag mal, in die Ostmark zu deutschen Markt, jetzt sag ich mal, irgendwo so in den freien Markt hättest einpendeln lassen, dann wäre ja vermutlich passiert, dass das Geld in Ostdeutschland, das eh schon wenig war, sehr viel weniger wert geworden wäre. Das heißt, so Eigentum und Lohnniveau in Ostdeutschland wäre noch niedriger und die Mitbürger in Ostdeutschland noch schlechter finanziell gestellt gewesen, als es eh schon waren. Ja? Also das heißt, du hättest auf einmal eine massive Diskrepanz innerhalb des Landes gemacht. Darum war ja das, der politische auch, die politische Entscheidung damals, Umstellung 1:1 zu machen. Also eine Ostmark, eine D-Mark. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich dran noch...
Ja, ich glaube, das auch noch so am Rande mit dran dunkel. Erinnert. Aber ja, das habe ich schon zumindest mal gehört, ja. Okay, ja, kapiert.
Was dazu ja führt, dass der Wechselkurs eigentlich viel zu hoch war für die Firmen, weil du sagen musst, du musstest ja, Löhne auf dem Level zahlen, warst unproduktiver, warst technologisch hinten dran, warst weniger effizient. Das heißt, du warst einfach nicht wettbewerbsfähig und du konntest es auch nicht durch, sag ich mal, eine Abwertung der Währung wettbewerbsfähig machen. Also wo vielleicht jetzt in Polen oder in Tschechien der Wert der lokalen Währung gesunken wäre und dadurch deine Güter am Weltmarkt wieder attraktiver, wieder günstiger gemacht hätte, war damals einfach keine Möglichkeit.
Und oh Mann, gut, dass du es sagst und gut, dass du es auch so aufbaust, weil das ist echt, das Ganze macht das nochmal richtig viel herausfordernder. Also so schön Wiedervereinigung klingt, aber ja, du hast recht, das macht das Ganze nochmal eine Stufe komplexer.
Also das war, glaube ich, ein recht viel klassischeren Fall eines Dilemmas, politisch wie wirtschaftlich, gibt es, glaube ich, nicht, weil du konntest halt nur das eine oder das andere machen. Also entweder entsprechend einigermaßen Wohlstandssicherung für die Bevölkerung oder Sicherung, oder was heißt Sicherung, Schaffung eines einigermaßen wettbewerbsfähigen Wechselkursniveaus. Die Entscheidung war halt hin Richtung Bevölkerung und Richtung eine Angleichung der Lebensverhältnisse, und auch da musst du sagen, ich meine, wir weisen ja immer noch aus, Rentenniveau Ostdeutschland, Westdeutschland, Lohnniveau und so, und haben ja 30 Jahre später immer noch eine Diskrepanz. Stell dir vor, wie diese Diskrepanz gewesen wäre oder der Startpunkt nochmal anders gewesen wäre, hätte man dann auch irgendwie einen anderen Wechselkurs oder so festgelegt.
Erstens das und zweitens kann ich mich auch durchaus, nicht erinnern, aber der Begriff Treuhand ist, glaube ich, heute gerade eben auch bei Menschen eben aus Ostdeutschland oder eben zumindest mit ostdeutschem Hintergrund, glaube ich, auch echt negativ besetzt, da ist bestimmt eine Dose Populismus dabei, aber eben, weil es eben nach Ausverkauf dessen, wie du sagst, da haben Menschen möglicherweise einen Großteil ihres Lebens so gearbeitet und gelebt, und dann ist plötzlich das ganze System, was jetzt ja nicht die Trauerherren verursacht hat, aber das ganze System, politische, wirtschaftliche System, irgendwie geändert worden, und dann eben, ich glaube, wir kommen ja auch noch dazu, das ein oder andere ja auch möglicherweise nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Aber du ja trotzdem sagst, da ist eine Entscheidung getroffen worden, da sind auf höchster Ebene oder auf höchster makroökonomischer, volkswirtschaftlicher Betrachtung Entscheidungen eben auch zugunsten der Lebenssituation von Menschen getroffen worden, die man auch anders hätte treffen können. Wie du sagst, wie negativ das ganze Konstrukt oder die ganzen Jahre, die da entstanden oder was da alles passiert ist, wie negativ das heute vielleicht erst bewertet werden würde, wenn da Entscheidungen anders getroffen werden wollen.
Ja, absolut. Ich meine, es ist schwierig da zu sagen, was wäre wenn gewesen. Es war aber durchaus, also was, glaube ich, den Detlef Rohwedder zum Beispiel ausgezeichnet hat, war schon ein gutes Stück Empathie für so die Perspektive und Sichtweisen seiner Kritiker oder auch der Kritiker vielleicht von seiner Tätigkeit, sowohl, glaube ich, damals auch, also Höchst damals, wo er tätig war, da musst du dir vorstellen, da habe ich gelesen, zu der Zeit war ein Drittel von Dortmund bei der Firma beschäftigt, ja, und kannst du dir was darunter vorstellen, was es da bedeutet bei einer Firma, die da auch da sehr stark in Schieflage ist, mitten in der Stahlkrise, ganze Branche ist in der Krise und da steckt eine ganze Identität, eine ganze Stadt oder so dahinter.
Ja.
Und das, glaube ich, hat ihn schon da ausgezeichnet und er wird zitiert, so einen Monat vor seiner Ermordung beim Treffen mit Betriebsräten. Die Treuhandanstalt ihrerseits ist hilflos gegenüber diesem Tornado an Kritik und der Vielzahl von Vorwürfen, die überwiegend berechtigt waren. Es wird mit dieser Institution verbunden, alles das, was wir hier in der frühen DDR sehen, an Not, an Aussichtslosigkeit, an Verbitterung und auch an existenzieller Bedrohung der einzelnen Mitarbeiter. Also im Prinzip sagt er nichts anderes. Ich weiß, dass das hier ein Himmelfahrtskommando in Anführungszeichen ist. Ja, das ist was, wo
und wir
eine Aufgabe, die nicht allen recht zu machen ist und wir können nicht anders. Aber es wird halt auf darauf projiziert, also auf im Sinne von don't shoot the messenger, in dem Fall war es nicht der Messenger, sondern halt derjenige, das ist, wie du sagst, du hast einen großen Unfall mit vielen Schwerverletzten und holst den Notarzt und natürlich projiziert sich dann vielleicht Wut und Trauer an denjenigen, der nicht alle retten kann, aber das Kind ist woanders in den Brunnen gefallen.
Ja, und wie du sagst, sie können es auch nicht richtig machen, ne? Also irgendjemand wird immer dastehen und sagen, und jetzt gar nicht wegen Mimimi, sondern es wird immer irgendwie Verlierer geben. Du kannst da kein Ergebnis bringen, das, wo alle gewinnen.
Ja, absolut. Also wir kommen gleich noch dazu. Natürlich lief da nicht alles ideal. Also das ist auch unbestritten. Andererseits war die Aufgabe, glaube ich, auch unmenschlich groß. Nachfolge von Robert Dreiter trat dann die Birgit Breuel an, die damals schon im Vorstand der Treuhandgesellschaft war. Aber ich glaube, also jetzt stell dir jetzt vor, wie schwierig es ist für manche in manchen nicht näher genannt werden wollenden Fußballvereinen einen Nachfolger zu suchen, wenn du drei Trainer innerhalb von, keine Ahnung, 2 Jahren verschlissen hast und irgendwie so das Gefühl hast, naja, da kannst gar nicht gewinnen, nur verlieren. Jetzt stell dir mal vor, dein Vorgänger wurde erschossen von Terroristen. Wie lang da die Schlange ist von potenziellen Kandidaten. Ich glaube also da noch dazu dann Anstalt öffentlichen Rechts, also wenn du da jemanden suchst aus der freien Wirtschaft, da musst du schon sehr viel Idealismus mitbringen, zu sagen, oh, da melde ich mich jetzt freiwillig drauf. Noch dazu, dass sie auch personell und mit Sachmitteln anscheinend auch gar nicht dafür ausgestattet war, für die Größe der Aufgabe, die da zu bewältigen war. Also.
Okay, vielleicht auch ganz, ganz kurzer Sidestep. Christoph, hattest du noch irgendwas dazu gelesen, warum die RAF-Fraktion, es war ja eine linksextremistische Terrororganisation, warum sie ausgerechnet den Detlef Rohwedder über den Haufen geschossen haben? Also ohne jetzt bei anderen sagen zu wollen, die haben es mehr verdient. Ne? Also das will ich auf keinen Fall nicht sagen, aber so Deutsche Bank, Arbeitgeberpräsident, das klingt also viel mehr nach Kapitalismus und dem Feindbild der linken Szene. Oder ist es genau dasselbe, dass du sagst, da geht es um Privatisierung, da geht es um das, was ursprünglich links und sozialistisch ist, wird brutal dem Kapitalismus geopfert, war das auch so ein Symbol Person und deswegen auf der
Das war auf der absolut, also die Institution war eine absolute Symbol Institution für Kapitalismus, für Privatisierung, für vieles. Also okay. was vorhin in dem Zitat auch drinsteckte, dass damit alles reinprojiziert und verbunden wurde, ja, von persönlichen Schicksalen, von makroökonomischen Schicksalen und, was ich auch nachher noch dazu komme, von auch vielen, was falsch lief und schief ging. Und das natürlich dann projiziert an der Position, also das ist ja, also war dadurch ganz oben, glaube ich, mit auf der Zielscheibe. Auf Wikipedia heißt es auch in den Erklärungsversuchen, dass man, und das weiß ich jetzt nicht, wie viel Belege es dafür gibt und wie viel da vielleicht auch ein Stück weit Verschwörungstheorie ist, dass die Stasi daran beteiligt war, weil sie angeblich kurz davor waren, das verschwundene Parteivermögen der SED zu finden. Weiß ich jetzt nicht, ob das mit reinspielt, ist aber auch noch so eine Theorie, dass da natürlich auch viel Tabula Rasa gemacht wurde und vielleicht viele Sachen halt auch aufgedeckt wurden, die viele Leute das Interesse hatten, dass es nicht aufgedeckt wird.
Ja. Könnte die nächste Sonderfolge sein, aber wie du sagst, auch da hält sich ja immer wieder die Vorstellung und das Gerücht, dass da also die Einheitspartei der ehemaligen DDR extrem auch Vermögen auf die Seite geschafft hat oder zumindest eben Parteikader sich da sehr, sehr viel Geld auf die Seite geschafft haben, das noch irgendwo existiert oder irgendwo liegt und irgendwo schlummert.
Ja, absolut, absolut.
Und was ja eben im Rahmen dessen, wie ich jetzt eben den Treuhandauftrag verstehe, natürlich auch zu verwertendes Vermögen und Wert gewesen wäre, der dann eben Gesamtdeutschland, der gesamtdeutschen Bundesrepublik zugute gekommen wäre.
Ja, absolut. Und, jetzt haben wir es schon ein paar Mal angedeutet, die Schnelligkeit, ja, also wollten schnell arbeiten insgesamt, also man muss sich überlegen, die ganze Behörde, gut, da gab es dann die Folgeorganisation, aber diese ganze Anstalt, die gab es nur 4 Jahre. Also die gab es von 1990 bis 94.
Oh, Wahnsinn.
Jetzt warst du, Julian, als Unternehmensberater tätig, jetzt bist du in Schulungen tätig. Ich weiß nicht, ob du Schulungen im Bereich Change Management durchführst oder ob du Umstrukturierungen begleitet hast, wie lange dauert denn sowas oder wie geht man sowas an, wenn man da jetzt irgendwie so von einem mittelgroßen Unternehmen, von so einem Mittelständler spricht, also.
Ja, also wie du sagst, das sind, also gerade ohne Transaktionsberatung und so, das habe ich nicht gemacht, nur am Rande mitbekommen, aber wie du sagst, bis da mal sowas sauber vorbereitet ist mit der ganzen Prüfung der Unterlagen, Due Diligence, der juristischen Beratung, also da kann man auch mal schnell 1,5 Jahre bis 2 Jahre gut und gerne zubringen und wie du sagst, wenn man da so sich mal Change-Management-Prozesse anschaut, also wirklich sagen, man ändert etwas, nicht nur eine Führungsstruktur, sondern dann ja auch eine Führungskultur und eine Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, da kann man also auch jahrelanges Arbeiten und Investieren wollen ja da Verhalten und Sichtweisen von Menschen verändern, ne? Und zwar nicht per Order Mufti, sondern weil sie es für sich verstehen, da kann man auch mal Jahre dran rumarbeiten, also da ist 4 Jahre für eben die Abwicklung einer Volkswirtschaft. Das klingt nach halsbrecherischem Tempo.
Ich glaube, so war es das auch. Und ich glaube, vieles kannst du auch vergleichen so mit der Zeit, wo man hier versucht hat, Corona-Masken oder so zu beschaffen. Und das hat natürlich auch allerlei windige Geschäftsleute auf den Plan gerufen. Das hat vielleicht auch allerlei, Leute von den Übernehmen oder Management von den Firmen, die übernommen haben, dazu verführt, da ja, vielleicht Subventionen zu missbrauchen, abzuzwacken. Da gab es den Fall von sehr bekannten Werft, ja, wo in Rostock war ja sehr viel Werftwesen, ja, das Kombinat Schiffbau und da wurden dann irgendwo 850 Millionen D-Mark, die für die Ostwerften bestimmt waren, an EU-Fördermitteln eigentlich dafür eingesetzt, die Bremer Vulkanwerft zu sanieren. Andererseits natürlich, kann mich noch erinnern, aus der westdeutschen Perspektive war natürlich auch immer die Frage, ja, wieso wird der Osten subventioniert und vielleicht struktursprachige Gegenden wie jetzt zum Beispiel vielleicht auch Bremen dann nicht so stark. Also da eine Vielzahl an oder ein Konglomerat an Gemenge, an Sachverhalten, aber eben auch sehr oft ja, keine ausreichende Prüfung, an wen gerade so kleinere und mittlere. Ja, ich glaube, bei den großen Unternehmen, da waren es dann oft Großfirmen, die das übernommen haben, da war man sich dann vielleicht oft, konnte man sich mehr darauf verlassen, aber klar, so im kleineren und mittleren, wo dann vielleicht auch die entsprechenden windigen Geschäftsmänner gedacht hat, naja, das sind eher lokal agierende, die fallen nicht so groß auf. Da war natürlich dem Betrug auch Tür und Tor geöffnet und es gab nicht ausreichend Kontrollstrukturen dann innerhalb der Treuhand, um das eben zu verhindern. Irgendwann wurde dann eine Sonderabteilung eingesetzt, aber da die unabhängig da drin eben genau darauf Stabstelle, besondere Aufgaben hieß das. Aber da war dann ein Staatsanwalt drin und ein paar abgestellte Personen aus Polizeibehörden. Wenn du dir jetzt überlegst, da gibt es eine Abteilung momentan, da sind allein 9 Mitarbeiter tätig, die, sag mal, die historische Betrachtung der Treuhandanstalt machen, dann sind das auch Peanuts gewesen. Also da von dem Geld kannst du, von dem Budget, den die hatten, kannst du vermutlich nicht einmal Straubinger Zooschilder sanieren lassen. Und das führte natürlich auch dazu, dass da viel Wut reinprojiziert wurde. Also im Großen und Ganzen ein Himmelfahrtskommando. Ich glaube, am Ende sind von diesen anfangs 4 Millionen Beschäftigten in den ganzen Firmen noch 1,5 Millionen übrig geblieben. Ich glaube, so ungefähr die Hälfte wurden wirklich privatisiert. Ein Drittel wurde aber auch stillgelegt. Also Teil gab es Management-Buyouts und so Inside-Privatisierung, das meiste wurde aber verkauft. Aber das, ja, also so im Großen und Ganzen war das dann das Ergebnis von der Treuhandgesellschaft. Warte mal, ich habe die Zahlen nochmal hier genau. Ja, die Hälfte, 6.000 wurden privatisiert und 3.700 wurden abgewickelt tatsächlich.
Wow, okay.
Und ich meine, vielleicht kannst du dich nicht erinnern an die Arbeitslosenzahlen gerade in den 90er Jahren, noch immer den Ost-West-Vergleich. Also es hat natürlich zu einem Hochschießen der Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland.
Eine Zeit geführt, ja. Auch da, ne, wo man ja sagt, da gab es halt vorher ein anderes System, wo man sagt, da gab es halt einfach, oder zumindest ist mit mir das immer noch so im hängen geblieben aus dem Geschichtsunterricht, ja, auch ein System, wo man sagt, da gab es keine Arbeitslosigkeit, da hat jeder was zu tun gehabt, auch wenn man heute das immer noch so hört, wie da damals Frauen, also Frauen auch in Arbeit gebracht worden sind in der DDR und Kinderbetreuung war das was ganz anderes als in Westdeutschland. Und dann hast du plötzlich eben mit dem, wie du sagst, mit diesem Systemwechsel plötzlich schießen Arbeitslosenzahlen in die Höhe. Da verstehe ich, dass Menschen völlig den Kompass verlieren und sagen, und auch den Glauben in das, dass das jetzt besser sein soll, als das, was man vorher hatte. Nochmal, ja, wie gesagt, lass uns bitte hier Unrechtsbewusstsein und Unrechtsregime mal an die Seite stellen, sondern mal auf einzelne Menschen gucken. Da gibt es bestimmt viele, die eben sagen, das ist jetzt erstmal nicht viel besser geworden, sondern vielleicht eher nochmal schlechter geworden.
Ja, absolut. Und das, was du vorhin gesagt hast, meine Erfahrung auch in Unternehmen, ja, wenn du da sagst jetzt, und da ist ein Bruchteil dessen betroffen, ja, aus 2 Abteilungen machst du jetzt 3 und die Aufgaben verteilst du so, dann bist du erst einmal 2 Jahre beschäftigt, bis diese Umstrukturierung da einigermaßen greift. Und hier hast du eine ganze Volkswirtschaft und 15.000 Betriebe umstrukturiert auf 4 Jahre. Also das ist absolutes Harakiri natürlich gewesen. Und so in der historischen Nachbetrachtung gehen natürlich da auch die Meinungen auseinander, je nachdem, welche A, glaube ich, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, teilweise auch unter welchem politischen Couleur man eingefärbt ist. Ich glaube, so in Summe sagen, hat die Gesellschaft das gemacht, was sie konnte, hat aber vielleicht nicht die richtigen Voraussetzungen gehabt, hat nicht am Anfang Möglichkeit gehabt, eine vernünftige Strukturanalyse zu machen, hat dann nicht alle Potenziale ausschöpfen können. Ich glaube, aber in Summe wird so bewertet, naja, unter den Umständen wurde somit das Möglichste getan, hätte aber auch alles besser laufen können und gerade so das Thema Betrug und Kontrolle, glaube ich, lastet da noch dem Ganzen an.
Ja, das ist spannend. Da sollten wir vielleicht, jetzt kündige ich gleich die nächste Sonderfolge an.
Ich komme nur
Tatsächlich auch
mitschreiben,
nochmal
keine Ahnung.
rein. Ja, vielleicht da tatsächlich nochmal, finde ich jetzt spannend, ne? Wir haben jetzt beim letzten Mal eben über die Coupon-Privatisierung gesprochen. Wir haben jetzt eben über die Treuhand gesprochen, du hast es schon angerissen, ne? Der Russland wieder ein bisschen anderer Weg, stark über die Auktionen gegangen. Aber gibt ja bestimmt eine wissenschaftliche, nicht nur eine, sondern vielleicht mehrere wissenschaftliche Versuche, das Ganze mal zu bewerten und zu sagen, was ist jetzt tatsächlich der unterm Strich betrachtet sinnvollste oder, ja gut, da kann man sich wahrscheinlich schon über die Betrachtungsdimensionen streiten, aber der effektivste oder sinnvollste oder schmerzarmste oder was auch immer Weg dann am Ende gewesen für diese, wie du sagst, in einer kurzen Zeit ja sehr viele parallel laufende, ich verwende jetzt bewusst mal das Wort Experimente, ohne es damit kleinreden zu wollen, aber ja, wie du sagst, keiner weiß so die richtigen Lösungsschritte und du hast vorhin die Parallelen zur Corona-Pandemie gezogen. Je mehr ich drüber nachdenke, umso passender finde ich den Vergleich, weil auch da hatten wir so diesen Effekt. Alle versuchen parallel irgendwie eine Lösung für sich zu finden, wenn man mal auf die verschiedenen Länder und Ansätze guckt. Und das, was bei den einen im ersten Moment irgendwie gut und besser geklungen hat, hat sich dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später betrachtet, auch nicht als guten Weg rauskristallisiert, wie schwierig dann das auch einfach ist,
Ja, was
politisch gesehen.
glaubst denn du? Also was glaubst du ist, oder wenn du heute vor so einer Entscheidung stehen würdest, was wäre dein bevorzugter Ansatz oder was glaubst du, würde am besten funktionieren?
Also tatsächlich fällt mir da die Antwort schwer, selbst mit mit dem Wissen, das wir jetzt haben und dem aus dem Rückschau, wo man immer sagen kann, ist ja immer leichter, irgendwie die Fehler und Schwierigkeiten, die aufgekommen sind, zu analysieren und bleibe jetzt schon auch ratlos zurück, wobei wir uns natürlich auch getreu unserem Motto hier immer wieder auch, gerade ja auch mit den Piraten von Prag, auf die negativ, oder was heißt auf die für viele Menschen sehr negativen Einflüsse im moralisch fragwürdigen Umfeld unseres Podcasts beschränkt haben und eben nicht auf die wissenschaftliche Betrachtung und volkswirtschaftliches Gesamtfazit gezogen. Nee, aber tatsächlich, ich bleibe von beiden Geschichten ernüchtert zurück hinsichtlich dessen, was am Ende passiert und erreicht worden ist.
Also ich habe
Wie geht's dir?
ich habe jetzt ein bisschen, bin beeinflusst durch so, sagen wir so, ein Paper, eine wissenschaftliche Abhandlung, die ich dazu gelesen habe, die jetzt aber auch schon wieder 20 Jahre alt ist, also die von Anfang 2000er Jahre ist, 2003, wo man jetzt, glaube ich, in Langfrist noch viel bessere Daten oder so hätte, die aber genau auch das thematisiert, dass es sehr, sehr schwierig zu bewerten ist und auch kein eindeutiges Bild sich abzeichnet. Am ehesten ist noch so, dass die Privatisierung und jetzt ja die zweite Dimension vergleichen, wie hat sich das BIP jetzt dann 13 Jahre nach der Privatisierung oder nach dem Fall des Ostblocks entwickelt. Da erkennt man noch am meisten Zusammenhang, dass bei der Privatisierung, da hat man nur Großbetriebe betrachtet, bei der Privatisierung von, also so Verkauf also Privatisierung durch Verkauf am größten ist. Bei diesen Coupon-Privatisierung hat es mit Ausnahme der Tschechischen Republik eher negativen Einfluss aufs BIP gehabt. Also das ist dann nach 10 Jahren niedriger, als es zur Zeit des Fall des Ausbruchs war. Dafür hat die Bevölkerung am meisten davon partizipiert. Es ist aber total durchwachsen, total schwankend, und die kommen zu dem Schluss, naja, das ist oft gar nicht so die Form des Entscheidenden, wie es dann gemacht wurde, sondern wie gut die staatlichen Institutionen waren, wie gut die Kontrolle und die Steuerung des Ganzen war es und weniger als wie welche Methode es war, haben alle ihre Vor- und Nachteile, je nachdem, glaube ich, auch, wie ein bisschen deine Struktur in deinem Land ist oder in deiner Wirtschaft, kommt es mehr darauf an, ja, wie die Institutionen funktionieren in deinem Ding. Und da waren ja sehr große Unterschiede. Aber also jetzt das Beispiel angesprochen, mich jetzt nach Nordkorea schicken würdest, um das zu managen, ja, keine Ahnung. Würde ich mir erst einmal teure Berater engagieren. Wobei da auch erwähnt wurde, dass die gar nicht so viel gebracht haben.
Also, ich wollte gerade sagen, also du willst es also an die Wand fahren.
Ich will es so an die Wand fahren.
Du hast ein paar teure Berater. Ja, sehr schön. Aber spannend, also ich nehme mit, du sagst, wissenschaftliche Studie ist eindeutig, ist es nicht, kommt auf Rahmenbedingungen an und kommt auch auf den potenziellen Einfluss, wie stark wird dann der politische Einfluss genutzt im Sinne von nicht Gestaltung, aber zumindest Kontrollmechanismen aufzubauen und regelnde Mechanismen einzubauen, genau. Dass es schon stark abhängig ist und je mehr man es je mehr man es laufen lässt, umso wahrscheinlicher ist auch, dass die negativen Auswüchse um sich greifen.
Absolut. Also ich fand es ein Wahnsinn, also mich hat es selber interessiert, die ganze Thematik, ich wusste das auch gar nicht mal so viel drüber, habe das am Rande mitbekommen gehabt, da kann ich auch nur einen Podcast, glaube ich, von eine Stunde History ist das von Deutschlandfunk empfehlen, die sich da nochmal sehr viel dedizierter und wissenschaftlicher damit auseinandersetzen, als ich das jetzt hier getan habe. Aber auf jeden Fall ein ganz großes Kapitel, ja, deutscher Nachkriegsgeschichte und deutscher Wirtschaftsgeschichte, das meiner Meinung nach heutzutage in einer Diskussion und Diskurs viel zu kurz kommt.
Nee, also super, vielen, vielen Dank, Christoph, dass du uns auf diese Reise genommen hast, die Zehen da reingehalten in dieses für mich zumindest eiskalte Wasser und diesen blinden Fleck meiner Allgemeinbildung. Du hast da Licht hineingeworfen und danke auch gleich, dass du noch eine Podcast-Empfehlung mit eingeflochten hast jetzt in diesen letzten Ausführungen. Da werde ich definitiv nochmal reinhorchen, weil, wie du sagst, spannend und eine extrem prägende Phase, wie du sagst, unserer neuen deutschen Geschichte, und wertvoll, sich das mal noch tiefer reinzutun.
Ja, absolut. Julian, ich glaube, damit wollen wir auch unsere Hörer und Hörerinnen entlassen in den wohlverdienten Podcast-Feierabend.
Genau, privatisiert euch euren Feierabend.
Privatisiert euren Feierabend. Schreibt uns gerne, bei welchem Hinweis ihr den Namen erkannt hättet oder ob ihr ihn erkannt hättet. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Genau, es gibt wieder massive Shoutouts zu gewinnen an der Stelle.
Absolut. Und dann, Julian, bleibt mir nur noch mit den Worten zu schließen, dass es mir ein inneres Rotkäppchen-Sekt trinken mit dir heute war.
Jetzt, den musst du doch aufklären. Warum der Rotkäppchen-Sekt an der Stelle?
Wegen seiner ostdeutschen Herkunft.
Ah, sehr schön, sehr schön. Also auch wer das gewusst hat, kriegt natürlich gleich einen Bonus, darf sich selber auf die Schulter klopfen. Ich kann es virtuell bedingt nicht tun, aber bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein bei der nächsten Episode. Empfehlt uns weiter, gebt uns 5 Sterne, abonniert uns, empfehlt uns euren Freunden und natürlich auch euren Feinden. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung.
Ciao, ciao.
Schönen Abend und tschüssi.